Liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch zu ungewöhnlicher Zeit, weil wir kein Kabinett haben in diesen Zeiten. Ich begrüße ganz herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Von hier aktuell haben wir eine Terminankündigung.
Genau, eine kurze Terminankündigung habe ich für Sie mitgebracht. Und zwar wird der Bundeskanzler vom 8. bis 10. August erneut die Olympischen Spiele in Paris besuchen. Dabei wird er am 9. und 10. August einigen Wettkämpfen deutscher Athletinnen und Athleten beiwohnen. Welche Wettkämpfe das konkret sein werden, wird er erst kurzfristig entscheiden. Zudem wird sich der Bundeskanzler mit dem Präsidenten des IOC, Herrn Thomas Bach, austauschen. Und das war's auch schon.
Gibt es dazu eine Frage? Das ist nicht der Fall. Dann gehe ich einfach mal die Themen an, die mir aus der Kollegenschaft genannt worden sind. Und dann rufe ich mal das Thema Haushalt als erstes auf. Herr Eckstein.
Eine Frage an Frau Hoffmann. Können Sie vielleicht noch mal ausführen? Der Kanzler hat sich ja aus dem Urlaub geäußert mit auch sehr überraschend klaren Worten vielleicht. Ist es als Machtwort zu verstehen oder was genau wollte er da vielleicht auch dem Finanzminister mitteilen?
Nein, also der Kanzler hat sich in der Sache geäußert. Sie wissen ja, dass der Regierungsentwurf für das kommende Jahr eine globale Minderausgabe in Höhe von 17 Milliarden Euro ausweist und dass bei den Haushaltsgesprächen vereinbart worden war, dass diese Minderausgabe noch einmal deutlich reduziert werden soll. Und da hatte man sich verschiedene Maßnahmen überlegt, die dazu dienen könnten und hat dann dazu ja ein Gutachten in Auftrag gegeben. Und dieses Gutachten liegt nun vor. Und der Bundeskanzler hat das Ergebnis dieses Gutachtens eingeordnet. Und ich kann das gerne noch mal wiederholen. Aus seiner Sicht ist es so, dass von den dort in Rede stehenden drei Maßnahmen eine nicht empfohlen wird und zwei gut möglich sind. Und der Kanzler hat das ja mit den Worten "es geht" beschrieben.
Der Kanzler hat auch sich zitieren lassen mit den Worten, es sei grundfalsch aufgefasst worden, es sei ein Mysterium, wie das möglich wäre. Herr Keller, die Frage ans Finanzministerium, das sind ja Worte, die sich ganz offensichtlich an Sie bzw. an den Finanzminister Herrn Lindner richten. Wie reagiert denn das Finanzministerium darauf?
Also wenn ich das nochmal aus Sicht des Kanzlers sagen darf, das richtet sich nicht, sondern er hat sich in der Sache geäußert. Das würde ich einfach gerne nochmal betonen wollen.
Aber geäußert hat sich ja Herr Lindner dazu. Und wenn der Kanzler sagt, es sei ein Mysterium, dass man das grundfalsch aufgefasst hat, an wen richtet er sich denn dann?
Er hat sich nicht an eine Person und schon gar nicht an den Finanzminister gerichtet, sondern er hat sich in der Sache eingelassen und erläutert, wie er das Gutachten beurteilt.
Und Herr Keller, was sagt das Finanzministerium dazu?
Also Sie haben sicher Verständnis, dass ich hier sowieso Aussagen des Kanzlers gar nicht kommentieren und einordnen kann. In der Sache, wie der Minister zum Gutachten steht, wie er es inhaltlich einschätzt, hat er sich am Sonntag im ZDF-Sommerinterview geäußert, hat auch von Anfang an auch bereits an dieser Stelle in der Pressekonferenz mit dem Bundeskanzler und dem Wirtschaftsminister betont, dass die Gutachten das Ziel haben, die Verfassungsmäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Und wie damit umgegangen wird, wird jetzt regierungsintern besprochen.
Dann Herr Hulverscheid.
Frau Hoffmann, wenn sich der Kanzler nicht an Herrn Lindner gerichtet hat, wen hat er denn dann gemeint? Also wer hat das grundfalsch aufgefasst, wenn es nicht Herr Lindner war? Und zweite Frage, wie kommt der Kanzler zu der juristischen Einschätzung, das geht, wenn doch Herr Hellermann in seinem Gutachten ausdrücklich an zwei Stellen schreibt, dass es ein nicht unerhebliches verfassungsrechtliches Risiko beim Thema Autobahn GmbH gibt?
Also ich kann das nur wiederholen, dass der Kanzler das Gutachten von Herrn Hellermann gelesen hat und daraus geht hervor, dass zumindest zwei der drei Maßnahmen verfassungsrechtlich möglich sind. Und nun wird die Bundesregierung darüber sorgfältig und aller Ruhe beraten, wie das umgesetzt wird.
Und Zusatz, also erstens, zweitens, wen hat er gemeint, wenn nicht Herrn Lindner? Und zweitens, wieso kommt der Kanzler zur Einschätzung, das geht verfassungsrechtlich, wenn Herr Hellermann das Gegenteil schreibt?
Also da Ich will mich da jetzt nicht in weitere Auslegung des Gutachtens begeben, sondern ich kann Ihnen hier nur sagen, wie der Bundeskanzler das Gutachten gelesen hat. Und das ist in der von mir schon genannten Weise. Und das bezieht sich nicht konkret auf irgendeine Person, sondern auf veröffentlichte Meinungen, die in der Presse zu lesen waren. Aber nicht auf eine Person und schon gar nicht auf Kabinettsmitglieder.
Frau Jeckels?
Ich würde es jetzt noch mal versuchen. Könnten Sie vielleicht mal genauer darlegen, wie er eben dieses Gutachten versteht und wo genau die Differenz besteht? Mal über die Tatsache hinaus, dass er zu dem Schluss kommt, es geht.
Nein, ich habe ja schon dargelegt, wie er das versteht. Und weiter ins Detail gehen würde ich da jetzt nicht.
Dann hätte ich noch eine Frage an das BMF. Seitens SPD und Grüne kam sehr scharfe Kritik an der Vorangehensweise des Finanzministers, weil er eben das Thema öffentlich diskutiert hat, statt mit den Koalitionspartnern zu reden. Wie reagiert Lindner darauf?
Also Äußerungen aus dem parlamentarischen Raum kommentieren wir jetzt eh nicht. Grundsätzlich kann ich sagen, also die erste öffentliche Äußerung des Ministers, die ich im Kopf habe, war am Sonntag im ZDF-Sommerinterview, wo er danach gefragt wurde.
Herr Eckstein nochmal.
Eine Nachfrage konkret. Sie hatten ja die unterschiedlichen Maßnahmen angesprochen, Frau Hoffmann. Könnten Sie oder Herr Keller das BMF nochmal ausführen, um wie viel Geld es denn bei den jeweiligen Posten geht? Ich glaube, Gaspreisbremse waren 4,9 Milliarden Euro, aber auch nochmal, was bei Bahn- und Autobahngesellschaft denn laut dem ersten Plan vorgesehen war.
Also ich vielleicht noch einmal, um auch vielleicht Missverständnissen vorzubeugen. Es war eine Reihe von Maßnahmen geprüft worden, die dazu dienen sollten und sollen, die globale Minderausgabe zu reduzieren. Aber da wurden mehr Maßnahmen geprüft, als tatsächlich nötig sind zur Reduzierung der globalen Minderausgabe. Aber die genauen Summen kann ich jetzt Ihnen hier nicht nennen.
Das Finanzministerium, können Sie die Summen nennen?
Nein, würden wir hier auch nicht genauer ausdividieren.
Das verwundert mich jetzt, aber es gab ja einen Haushalt, der auch schon im Kabinett war und da ging es um konkrete Posten. Jetzt ist es ein Geheimnis, um wie viel Geld es da ging, was Sie ja geprüft haben und wozu es ja jetzt diverse öffentliche Äußerungen und Gutachten gibt. Also ich verstehe einfach nicht, warum diese Information quasi nicht preisgegeben werden darf.
Ich habe da an der Stelle nichts zu ergänzen. Die Lücke, wenn man es so nennen will, um die es insgesamt ging, ist ja bekannt und dafür wurden drei Maßnahmen geprüft.
Das heißt, die drei Maßnahmen zusammen sollen 17 Milliarden oder 9 Milliarden abdecken?
Also das ist wirklich, das ist hier, und da sieht man auch schon, wie viel schiefgelaufen ist. Also es ging nie darum, 17 Milliarden aufzutreiben, denn jeder Haushalt beinhaltet eine globale Minderausgabe. Und niemand möchte diese globale Minderausgabe auf null reduzieren. Das wäre auch komplett ungewöhnlich.
Dann sagen Sie doch einfach die Zahlen, dann können wir es nachrechnen und dann ist es klar. Also,
ja, aber Eckstein, lassen Sie mal Frau Hoffmann erstmal aussprechen.
Also, wir reden über die Zahlen, wenn sie dann vorliegen. Also wir haben ja einen Haushalt im Kabinett beschlossen und der wird jetzt noch einmal weiter ausgearbeitet und wenn diese weitere Ausarbeitung vorliegt, dann liegen auch die Zahlen vor. Und im Moment wird darüber noch beraten. Aber es geht nicht darum, 17 Milliarden aufzutreiben, weil eine globale Minderausgabe in jedem Fall im Haushalt enthalten sein wird.
Herr Jessen?
Frau Hoffmann, wir sind doch nun alles Menschen, die sich mit deutscher Sprache und ihren Regeln professionell befassen. Der Satz, es sei ein Mysterium, weswegen das eigentlich klare Votum des Gutachtens vorübergehend grundfalsch aufgefasst werden konnte, setzt voraus, dass es jemanden gibt, der es grundfalsch aufgefasst hat. Wer ist das?
Die Frage wurde doch hier schon dreimal gestellt, Herr Jessen.
Und keinmal beantwortet. Und keinmal beantwortet.
Doch, ich habe sie beantwortet und ich muss das jetzt hier nicht noch einmal tun. Und gerade weil wir hier alle der deutschen Sprache gut mächtig sind, schauen Sie sich den Satz gut an, dann verstehen Sie ihn auch.
Ja, ich habe mir jetzt dreimal angeschaut bei jeder Antwort, die niemanden adressierte, der es gewesen sein könnte. Sie haben zuletzt gesagt, gemeint seien Veröffentlichungen. Nicht eine Person. Diese Veröffentlichungen beziehen sich aber wesentlich auf eine Person, nämlich den Finanzminister. Also hat der Kanzler bei seiner Äußerung den Finanzminister zumindest mitgemeint oder nicht?
Ich habe genau diese Frage hier schon dreimal beantwortet und ich muss hier jetzt nicht das Zirkuspferd spielen.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Frau Jeckels nochmal.
Hat sich denn aufgrund der Wirtschaftslage, die sich ja in dem letzten Monat seit Veröffentlichung des Entwurfs ein bisschen verändert hat, hat sich denn deshalb die Einschätzung geändert, was an globalen Minderausgaben eigentlich möglich ist?
Dazu kann ich mich nicht äußern, also meines Wissens nicht, aber diese genauen Zahlen werden ja dann vorliegen, wenn nach sorgfältiger Beratung der Beschluss da ist.
Weil die Erwartungen von Wirtschaftswachstum, die dem ja zugrunde liegen, haben sich ja seither geändert. Diese Kritik kommt auch aus der CDU.
Also da müsste ich wirklich ans Finanzministerium verweisen, aber nach allem, was ich verstehe, wird genau darüber jetzt beraten.
Ja, ich möchte jetzt, damit ich Ihnen ein bisschen was mitgeben kann, über den konkreten Haushaltsentwurf kann ich im jetzigen Stadium nicht sprechen, aber damit ich Ihnen ein bisschen was zur Einschätzung mitgeben kann, möchte ich es jetzt aber nicht für den jetzigen Haushalt verstanden wissen, sondern allgemein. Mit geänderten Wirtschaftslagen gehen ja dann gegebenenfalls auch bei der Schuldenbremse, bei der Konjunkturberechnung zum Beispiel noch Änderungen ein. Deswegen kann man die Rechnung, die Sie aufgemacht haben, Wirtschaftswachstum geht runter, weniger Spielraum im Haushalt, nicht 1:1 zu treffen. Aber wie gesagt, das bitte ich jetzt allgemein zum Haushalt zu verstehen und nicht zum Haushalt 25, zum Haushaltsentwurf.
Herr Jessen nochmal.
Herr Keller, hat der Finanzminister ein Interesse daran, vom Kanzler zu erfahren, wer mit dem mysteriösen Mysteriumssatz gemeint gewesen sein könnte, wenn nicht er?
Das weiß ich nicht. Das kann ich auch nicht kommentieren. Es werden jetzt in der Sache werden Gespräche geführt. Das ist das, was ich dazu sagen kann.
Vielleicht könnten Sie versuchen, es zu eruieren und nachzuliefern. Wäre doch interessant, ob der Finanzminister ein persönliches Interesse an einer Aufklärung hat.
Ich glaube, an der Stelle kann ich relativ sicher sagen, dass wir nichts nachliefern können.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Haushalt? Ja, dann Herr Peters.
Mich interessiert der Zeitpunkt der Veröffentlichung. Wann sind denn das Hellermann-Gutachten und das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats des Finanzministeriums ans Kanzleramt übermittelt worden? Also der genaue Zeitpunkt, ja. Und sind sie überhaupt dem Kanzleramt zur Kenntnis gebracht worden? Ja? Und dann ist auch noch die Frage, sind beide Gutachten dem BMWK ebenfalls zur Kenntnis gebracht worden? Und wann?
Das sind jetzt interne Abläufe, die ich hier nicht kommentieren kann.
Ja, die internen Abläufe sind aber ziemlich wichtig, weil sie beziehen sich ja schließlich darauf, ob der Bundeskanzler voller Überraschung aus einem Fernsehinterview zur Kenntnis genommen hat, dass verschiedene Dinge problematisch sind, oder aber ob dieses auf dem normalen Geschäftsweg tatsächlich ordnungsgemäß übermittelt worden ist.
Sie mögen wichtig sein und doch sind sie intern. Und deswegen kommentiere ich das. Ich
verstehe aber nicht, was daran intern sein soll.
Was verstehen Sie
daran? Also was an dieser Information intern ist, erschließt sich mir nicht.
Wie und wann innerhalb der Bundesregierung Dinge verschickt werden, ist schon eine interne Information.
Dann eine Nachfrage an Frau Hoffmann. Frau Hoffmann, wann hat der Bundeskanzler das Hellermann-Gutachten bekommen?
Wie der Kollege gesagt hat, sind das interne Abläufe, über die wir jetzt hier nicht im Detail Auskunft geben.
Dann Frau Kunert. Kunert. Warten Sie, jetzt.
Können Sie denn was dazu sagen, wie jetzt der weitere Zeitablauf sein wird? Gibt es nochmal ein persönliches Treffen? Wie finden jetzt die Absprachen gerade statt?
Es finden sehr intensive Gespräche statt und man prüft das jetzt sorgfältig und in aller Ruhe, wie weiter vorzugehen ist.
Und ein physisches Treffen, gibt es dafür schon einen Termin?
Ich kann da jetzt leider nichts dazu sagen, außer dass sehr intensive Gespräche stattfinden tatsächlich.
Frau Jeckels nochmal.
Im Zuge dieser Debatte steht ja auch nochmal die Frage Rente mit 63 zur Debatte auf einmal. Wie äußert sich der Bundeskanzler zu dieser neuen Öffnung?
Ich will jetzt hier nicht jeden einzelnen Debattenbeitrag kommentieren. Ich kann jetzt nicht jeden einzelnen Vorschlag, der irgendwie gemacht wird, von dieser Stelle aus kommentieren.
Ist das eine Option für den Bundeskanzler über die
Rente? Das wäre ja ein Kommentar, wenn ich das jetzt wenn ich dazu was sagen würde. Aber ja.
Herr Eckstein?
Halten Sie denn an dem Zeitplan fest, den Haushaltsentwurf am 16. August an den Bundestag zu übersenden?
Also auch dazu kann ich nur sagen, es werden gerade sehr intensive Gespräche geführt.
Und noch eine zweite Nachfrage nochmal zu den globalen Minderausgaben. Die Bitte ans Kanzleramt und ans Bundesfinanzministerium. Es geht ja darum, die Minderausgaben zu senken. Drei Maßnahmen wurden in den Gutachten geprüft. Können Sie gerne bitte nochmal prüfen, ob Sie die Zahlen, die jeweils dafür vorgesehen waren, für jede einzelne dieser Maßnahmen, ob man die nicht doch mitteilen kann. Danke.
Das war ein Ja. Also harren wir der Dinge. Herr Jessen nochmal.
Frau Hoffmann, Sie haben vorhin gesagt, der Kanzler habe das Gutachten gelesen und dann auf der Grundlage seine Meinung, sein Urteil abgegeben. Können Sie uns, wenn das nicht zu intern ist, verraten, ob er das aus allein eigener juristischer Kompetenz getan hat oder ob er sich mit Fachjuristen des Kanzleramts oder anderer Institutionen zuvor darüber beraten hat?
Der Gutachter Professor Hellermann ist ja ein Fachjurist, der dieses Gutachten verfasst hat. Und ich kann weiß ich das nicht genau, darüber habe ich mit dem Bundeskanzler nicht gesprochen, aber ich gehe mal davon aus, dass er selbst als Jurist schon sehr gut in der Lage ist, ein juristisches Gutachten zu lesen.
Ja, er ist ja Arbeitsrechtler als Fachjurist, wenn ich das richtig weiß. Deswegen ist die Frage naheliegend, ob er sich, bevor er dieses Urteil dann mit absehbar öffentlicher Wirkung abgab, das geht und falsch aufgefasst, ob er sich darüber zuvor mit Haushaltsrechtlern beraten hat. Das war die Frage.
Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich finde die Unterstellung, die mitschwingt, dass er als Arbeitsrechtler möglicherweise nicht in der Lage wäre, ein juristisches Gutachten zu verstehen, schon sehr, sehr weitgehend und sehr merkwürdig.
Eine solche Unterstellung gibt es nicht.
Das ist wunderbar. Dann sind wir uns einig.
Dann nochmal die Frage, gibt es noch weitere Fragen zum Thema Haushalt? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich gerne das Thema Atommüll aufrufen. Da hatte ich auch mehrere Kolleginnen und Kollegen. Dann fangen wir an mit Herrn Hinterleitner.
Ja, Dankeschön. Es geht um ein Gutachten des Freiburger Öko-Instituts in Auftrag des Bundesamtes für Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Steht drin, das ist herausgekommen, dass die ausgehend von 50 Jahren, die man braucht, um ein Atomendlager zu finden, 2074 gesetzlich festgelegt, ist allerdings eine Frist bis 2031. Das ist ja doch eine gewaltige Kluft und würde allen Zeitplänen zur Makulatur werden lassen. Was ist die Position des BMU dazu und gleich angeschlossen. Dieses Gutachten liegt ja seit Februar vor. Warum ist es nicht veröffentlicht worden und musste es der Deutschlandfunk es recherchieren, sodass es bekannt wird?
Müssen wir einmal den Platz wechseln?
Genau, wir haben in diesen Minuten dazu auch ein Statement veröffentlicht. Ist ein bisschen ausführlicher, aber ich würde das einfach mal an dieser Stelle dann auch vortragen. Die Endlagersuche ist ein wissenschaftsbasiertes, transparentes sowie lernendes Verfahren, dessen Ansprüche sind darauf ausgerichtet, denjenigen Standort zu finden, der die bestmögliche Sicherheit für einen Zeitraum von 1 Million Jahren gewährleistet. Dass dieses Verfahren nicht bis 2031 abgeschlossen werden kann, ist seit längerem bekannt. Das BMUV hat bereits nach Bekanntgabe der zeitlichen Planung der BGE Ende 2022 Optimierungen in dem laufenden Verfahren der Standortsuche gefordert und mit den Akteuren dazu Gespräche aufgenommen. In diesen Gesprächen wurden bereits Fortschritte erzielt, die in der Studie allerdings noch nicht berücksichtigt werden konnten. Erklärtes Ziel des BMUV sind weitere Verfahrensoptimierungen unter Wahrung des Primats der Sicherheit und der gebotenen Öffentlichkeitsbeteiligung natürlich. Als nächstes wird die BGE Ende 2027 Standortregionen vorschlagen, die in die nähere Auswahl kommen. Dies ist der richtige Zeitpunkt, umfassendere weitere Beschleunigung transparent zu diskutieren und zu regeln. Besonders bei der dann nach 2027 folgenden ober- und untertägigen Erkundung können große Zeiten eingespart werden können. Dazu führt das BMUV bereits jetzt kontinuierliche Verfahrensevaluierungen mit allen Beteiligten durch. Auch diese Potenziale konnten in der Studie noch nicht ausreichend berücksichtigt werden.
Eine Nachfrage. Es liegen 43 Jahre zwischen der Zielmarke 2031 und 2074, was in dem Gutachten genannt wurde. Ginge eine etwas konkretere Festlegung, welcher Zeitrahmen denn realistisch ist, bis man Endlager gefunden hat?
Da kann ich Ihnen keine Zahlen nennen, keine konkreten, nein.
Aber können es auch 50 Jahre sein, bis ein Gutachten steht?
Das kann ich, also was ich ja gerade vorgetragen habe, ist, dass sich die Zeiten noch mal verkürzen werden. Aber dazu kann ich Ihnen keine genauen Angaben geben, ja?
Frau Büsker?
Ja, vielen Dank. Dazu würde ich nochmal nachfragen wollen, weil das BASE hält ja weiterhin auch an der Benchmark 2046 fest. Das ist das, was die BGE vor 2 Jahren auch mal rausgegeben hatte als Zahl, wenn es gut läuft. Ist das denn eine Zahl, die das BMUV auch anpeilen würde?
Wie gesagt, ich kann mich hier nicht auf konkrete Zahlen einlassen. Was ich gerade vorgetragen habe, ist, dass wir konsequent an der Verfahrensbeschleunigung und an der Verfahrensoptimierung arbeiten. Genau, über konkrete Zahlen würde ich hier an dieser Stelle jetzt nicht diskutieren wollen oder können.
Aber sämtliche Prozesse, auch die Zwischenlagerung, muss ja auf ein Datum ausgelegt werden. Das ist doch politisches Nichthandeln, was Sie hier verkünden, oder nicht?
Ich habe doch gerade verkündet, dass permanent politisch gehandelt wird. Also so würde ich das nicht auslegen. Falls ich Ihnen da noch mal eine konkrete Zahl nennen kann, dann, also ich würde noch mal nachfragen tatsächlich und würde das ansonsten Ihnen auch nachreichen. Ja?
Weitere Fragen dazu? Herr Kollege, nehmen Sie dasselbe Mikro, ja.
Ja, danke. Inwiefern plant denn die Bundesregierung angesichts der jetzt Verlängerung dieses Verfahrens die Zwischenlagerung juristisch, aber auch technisch ja, langzeitsicher zu machen? Dann muss ja vermutlich einiges jetzt geleistet werden.
Das müsste ich Ihnen nachreichen. Das kann ich Ihnen leider nicht beantworten.
Und angesichts der Tatsache, dass das Ganze ja durch Medienrecherchen jetzt erst öffentlich wurde, inwiefern entspricht das denn dem Anspruch Ihres Hauses, öffentlich und transparent zu handeln?
Na, wie der Bericht liegt dem BMUV ja erst seit dem 25. Juli 2024 vor. Und das BASE hat das BMUV am 27. Juni diesen Jahres wiederum zu dem Vorhaben informiert. Das BASE hat ja auch mittlerweile jetzt auch entsprechend diese Studie auch veröffentlicht. Mehr kann ich dazu nicht beitragen.
Frau Büsker nochmal?
Da würde ich nochmal nachfragen wollen, weil das Standortauswahlgesetz setzt ja tatsächlich ein transparentes Verfahren voraus. Also es ist gesetzliche Pflicht, transparent vorzugehen. Nun lag dieser Bericht seit Februar vor. Sie haben den im Juli bekommen, 2 Tage nachdem wir gefragt haben, ob dieser Bericht überhaupt existiert. Verstößt das ganze Verfahren, verstößt das BASE hier nicht eigentlich gegen den gesetzlichen Auftrag?
Das kann ich hier in dieser Form nicht kommentieren.
Warum?
Ich würde Ihnen das gegebenenfalls dann auch nachreichen. Ja.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich das Thema Nahost auf. Dann haben wir da Frau Klaßmann als Erste.
Ja, zuerst mal eine Frage an Herrn Fischer. Und zwar wüsste ich gerne, wie ist der Sachstand bei den Vorbereitungen für Evakuierung? Sind da Schritte der Regierung nötig, beispielsweise Anmietung von Chartermaschinen oder auch eine schnelle Luftabholung durch die Luftwaffe? Für welche Staaten werden solche Maßnahmen geplant und worauf gründen sich dabei die unterschiedlichen Lageeinschätzungen? Es gibt ja eine Ausreiseaufforderung für den Libanon, für die Palästinensergebiete und auch für den Iran, aber nicht für Israel.
Ja, das haben Sie richtig beschrieben. Sie wissen ja, dass wir die Lage im Nahen Osten sehr genau und umfassend verfolgen. Der Krisenstab der Bundesregierung tritt ja auch regelmäßig zusammen. Zuletzt gestern Mittag. Und Wir sind jederzeit handlungsfähig und stimmen uns dazu auch insbesondere mit dem Verteidigungsministerium sehr eng ab. Und sehen Sie es mir nach, dass ich Ihnen aus Sicherheitsgründen hier keine Informationen über die konkreten Maßnahmen mitteilen kann. Wir haben ja bereits gesehen, dass es Berichterstattung gab, über was Sie angesprochen haben, die schnelle Luftabholung. Und da muss ich nur sagen, wenn man sich die Lage im Libanon anschaut, dann ist es doch so, dass wir das Beispiel von 2006 vor Augen haben und die Situation, das hatte ich ja auch schon mal ausgeführt, jetzt nochmal deutlich schwieriger ist. Eine Ausreise über Syrien kommt nicht in Betracht. Der Hafen in Beirut ist nicht vollständig operabel. Und wenn wir uns an 2006 erinnern, dann war der Flughafen in Beirut auch eines der ersten Ziele der Luftangriffe und war dann auch nicht mehr nutzbar. Insofern ist es nicht total wahrscheinlich, dass es zu einer schnellen Luftabholung kommt. Wir haben jetzt das Problem, dass sich Bürgerinnen und Bürger, die sich in Libanon aufhalten, an uns wenden und sagen, ja, warum soll ich denn ausreisen? In ein paar Tagen kommt dann doch die Luftabholung und bringt uns hier raus. Deshalb möchte ich auch von dieser Stelle nochmal alle Kolleginnen und Kollegen von Ihnen zu zurückhaltender Berichterstattung aufrufen, weil sozusagen dadurch ein falsches Gefühl der Sicherheit bei den Menschen, die sich jetzt noch im Libanon befinden, entsteht und das möglichen Ausreiseplänen entgegensteht. Und deshalb noch einmal, auch von dieser Stelle, eine Evakuierungsoperation ist keine Pauschalreise mit Reiserücktrittsversicherung. Eine Evakuierungsoperation ist mit Gefahren und Unsicherheiten verbunden und überhaupt nicht problemlos. Und vor diesem Hintergrund rufen wir weiterhin alle Deutschen, die sich in Libanon aufhalten, zur dringenden Ausreise auf. Und wir sehen, dass sich jetzt immer mehr Deutsche auch bei uns melden, auf unserer Krisenvorsorgeliste eintragen. Wir haben am Montag von 2.500 Personen gesprochen, am Montag davor waren es 1.300 Personen. Mittlerweile befinden sich 2.900 Personen auf dieser Krisenvorsorgeliste. Und deshalb auch von hier nochmal der Appell an alle diese Personen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich aus dem Libanon auszureisen und die noch vorhandenen kommerziellen Möglichkeiten zu nutzen, selbst wenn es bedeutet, einen Umweg über die Türkei machen zu müssen oder wenn es bedeutet, dass die Flugtickets möglicherweise ein bisschen teurer geworden sind.
Ich will gerne die Gelegenheit ergreifen, hier auch noch, sagen wir mal, Flankenschutz zu liefern, denn wenn Sie uns Fragen stellen, werden Sie immer die Antwort bekommen, das habe ich auch hier schon des Häufigeren getan, dass wir im Rahmen der Krisenvorsorge einen Dauerauftrag haben. Auf diesen sind wir vorbereitet und halten den lageangemessen auch auf der Höhe, wie es notwendig ist, um schnell reagieren zu können. Über Einzelheiten werden wir nie vor Beginn oder besser noch vor Abschluss einer solchen Maßnahme berichten. Jetzt ist es ja so, dass natürlich findige Kolleginnen und Kollegen auch direkt bei der Luftwaffe anrufen und dann, so habe ich es zumindest verstanden, die Aussage bekommen, dass in Wunst dort Flugzeuge gehalten werden. Das ist aber eine Binse. Den A400M, den wir dafür nutzen, den gibt es nur in Wunsdorf und ist nicht auf den Einzelfall bezogen. Deswegen bitte auch ich darum, diese vielleicht für einige fein erscheinenden, aber doch entscheidenden Unterschiede in der Berichterstattung auch zu berücksichtigen. Denn wenn der Eindruck entsteht, die Luftwaffe macht das in Zusammenarbeit mit den anderen Kräften der Bundeswehr sozusagen aus dem Ärmel heraus, dann ist das ein falscher Eindruck und darf auch nicht erweckt werden bei denjenigen, die vor Ort zur Evakuierung oder besser gesagt zur Ausreise aufgerufen sind. Und alle anderen Sichtweisen und auch eine Weigerung mit Berufung auf die Bundeswehr selbst auszureisen, wäre grundfalsch und ich möchte das auch so sagen, verantwortungslos. Nicht gegenüber sich selbst, sondern auch gegenüber den beteiligten Soldatinnen und Soldaten.
Dann Nachfrage noch?
Lass ja, ein Teil meiner Frage blieb unbeantwortet, ob es nämlich nur Planungen gibt in Bezug auf den Libanon und weshalb man zu der Einschätzung kommt, dass man die Ausreiseaufforderung nicht für Israel ausspricht, wo ja auch Leute jetzt selber schon sich vorbereiten für die Gefahr eines möglichen Angriffs, also sich praktisch vorbereiten vor Ort und weil Herr Kollatz sich ja da auch noch eingebracht hat. Der Verteidigungsminister hat ja mit seinem israelischen Amtskollegen telefoniert, was wir wissen, weil der darüber auf X informiert hat. Ging es dabei auch um deutsche Unterstützung, also konkret militärische Hilfe oder eher um die Fragen, die wir eben diskutiert haben?
Also vielleicht zu Ihrer ersten Frage. Wir bereiten uns natürlich auf alle Szenarien vor, aber wie gesagt, aus Sicherheitsgründen, OPSEC nennt sich das, glaube ich, können wir darauf nicht näher eingehen, welche das im Konkreten sind, aber Sie können sich sicher sein, dass wir die verschiedensten Szenarien durchgespielt haben und auch die verschiedensten dann noch zur Verfügung stehenden Handlungsoptionen geprüft haben. Was Ihre Frage angeht, so gab es aus Israel im vergangenen Oktober ja schon eine größere Evakuierungsaktion und wir gehen davon aus, dass die Leute, die sich jetzt in Israel aufhalten, sozusagen in vollem Bewusstsein der Lage sich in Israel aushalten. Im Übrigen gilt natürlich, dass wir die Lageeinschätzung so treffen, wie wir sie treffen im Krisenstab. Die Kolleginnen und Kollegen unseres Krisenreaktionszentrums monitoren die Situation vor Ort 24 Stunden rund um die Uhr und sind deshalb zu diesen differenzierten Einschätzungen für die verschiedenen von Ihnen genannten Länder gekommen.
Frau Küffner. Zu dem Austausch, der gestern stattgefunden hat, ja, das ist richtig. Wir sind ja regelmäßig im Austausch mit unseren israelischen Counterparts, sowohl auf der Fachebene, aber auch bis hinauf zum Minister. Das findet immer mal wieder auf unterschiedliche Veranlassungen hin statt. Gestern ging es um einen allgemeinen Austausch. Ich kann Ihnen hier keine Gesprächsgegenstände vermitteln, die auch darauf abgezielt werden, irgendeine Art von Entscheidung herbeizuführen. Es ging um einen Austausch, Lagebildabgleich, Festigung des Vertrauens, und das Vertrauen in der Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Armeen ist sehr gut und es wird alles getan, um diese Zusammenarbeit zu erhalten. Aber nochmal, es ging in dem Gespräch nicht um konkrete Ergebnisse.
Jetzt aber Frau Küffner.
Frau Hoffmann, Herr Schuster hat davon gesprochen, dass Staatsräson in diesem Moment der Bedrohung auch ganz natürlich bedeuten würde, dass Deutschland militärisch Israel im Falle eines Angriffs zur Seite stehen würde. Deswegen die Frage, was bedeutet Staatsräson in diesem Moment für die Bundesregierung? Und Herr Kollatz, Sie haben im Bezug auf Evakuieren von einem Dauerauftrag gesprochen. Inwieweit ist das darüber nachdenken, wie der Schutz Israels aussehen müsste, ein Dauerauftrag für die Bundeswehr, und welche Abstimmungen finden da im Augenblick statt?
Also zu Ihrer letzten Frage kann ich nur wiederholen, was der Minister gesagt hat. Das ist im Moment überhaupt keine Frage, die gestellt wurde. Es ist kein Debattenthema für die Bundeswehr. Wir wissen, was da politisch gemacht werden müsste, bevor überhaupt die Frage an die Bundeswehr gerichtet wird. Und nochmal, da kann ich nur den Minister zitieren, steht derzeit nicht zur Debatte und ist dementsprechend auch keine Daueraufgabe, weil es ja auch einen konkreten Bezug hat zur Einzelsituation, während die Daueraufgabe auf Krisenvorsorge der Bundesrepublik Deutschland abzielt. Und da haben wir sehr wohl ständige Übungsaufgaben.
Ja, zu der Frage Staatsräson zunächst einmal, das hat ja der Kollege Büchner hier ja auch schon vor zwei Tagen gesagt, im Moment konzentrieren sich alle Bemühungen darauf zu verhindern, dass dieser Konflikt, der jetzt schon so lange andauert und so viele Opfer gefordert hat, noch weiter eskaliert und über zukünftige Szenarien spekulieren wir an dieser Stelle nicht. Aber klar ist ja, die Sicherheitsräson Israel ist deutsche Staatsräson. Das ist eine Verpflichtung aus der Vergangenheit. Und dass wir zu dieser Verpflichtung auch stehen, das hat ja der Bundeskanzler immer wieder klar gemacht und auch seine Vorgängerin. Und wir haben ja auch gezeigt, dass wir seit dem 7. Oktober und den schrecklichen Überfällen an der Seite Israels stehen und da auch solidarisch sind.
Nachfrage. Bedeutet Staatsräson auch, dass Fragen wie könnte man militärisch unterstützen, so wie es ja die anderen Verbündeten im April bereits gemacht haben, derzeit in der Bundesregierung besprochen werden?
Ja, aber darüber würde ich jetzt hier öffentlich nicht spekulieren über künftige Szenarien. Wir konzentrieren uns sehr stark darauf, jetzt zu deeskalieren und darauf hinzuwirken, dass eben es zu einer Eskalation überhaupt gar nicht erst kommt.
Dann Herr Tufignir.
Herr Fischer, Hezbollahs Führer Hassan Nasrallah und der Iran haben beide nochmal betont, dass es Vergeltung gegen Israel geben wird. Sehen Sie überhaupt noch eine Möglichkeit für eine diplomatische Lösung?
Das ist das, woran wir mit Hochdruck rund um die Uhr auf allen Kanälen derzeit arbeiten, gemeinsam mit unseren Partnern in der Region, in der EU und in der G7. Und ich kann dazu noch nur sagen, die Ministerin hat sich dazu ja auch gestern noch einmal geäußert. Es gibt die Möglichkeit, den Pfad der weiteren Eskalation zu verlassen. Und die Eskalation ist letztlich auch für die Menschen in der gesamten Region das Gebot der Stunde. Denn es werden ja Menschen in allen betroffenen Ländern bei einer weiteren Eskalation leiden und möglicherweise auch sterben. Deshalb ist unser Appell, eine Eskalation gilt es unter allen Umständen zu vermeiden. Und sie ist auch vermeidbar. Und wir rufen alle dazu auf, die Einfluss haben, sich dafür einzusetzen. Das gilt für diejenigen, die mit dem Iran sprechen. Das gilt zum Beispiel für die libanesische Regierung, die ihre Kontakte zur Hisbollah nutzen muss. Das gilt für uns in Bezug auf unsere Partner.
Israel hat zweimal den Iran angegriffen, also zweimal iranisches Hoheitsgebiet. Gestehen Sie Iran das Recht auf Widerstand gegen diesen Angriff zu?
Also Ihre Hypothese würde ich in dieser Form jetzt erstmal nicht unterstützen.
Inwiefern?
Sozusagen allein zu dem letzten Anschlag gibt es ja von iranischer Seite drei verschiedene Thesen, wie das passiert sein könnte. Es könnte eine Mittelstreckenrakete gewesen sein, es könnte eine Bombe gewesen sein, es könnte eine Rakete gewesen sein, die aus Iran heraus abgeschossen sein würde. Wenn man noch nicht mal klar ist, was überhaupt passiert ist, wie will man dann wissen, wer der Urheber war?
Herr Jessen. Herr Fischer, heute gibt es, glaube ich, ein Treffen verschiedener muslimischer Staaten, das von einigen Seiten als letzte Chance einer Eskalationsverhinderung angesehen wird. Hat die Bundesregierung in irgendeiner Weise direkte Kontakte oder Einwirkungsmöglichkeiten auf Teilnehmer dieses Treffens? Und haben Sie schon Rückmeldungen von denjenigen, an die Sie appellieren, mäßigend einzuwirken, dass sie dieses tun?
Was richtig ist, ist, dass die Organisation Islamischer Staaten sich heute zu einem Außenministertreffen, dass sie zu einem Außenministertreffen zusammenkommt. Und ich kann Ihnen aus den Gesprächen mit den verschiedenen Partnern in der Region berichten, dass wir alle am selben Strang ziehen. Also ob es jetzt, ich habe mir ja in der letzten Bundespressekonferenz von den Kontakten mit dem jordanischen Außenminister erzählt, aber es gab natürlich auch weitere Kontakte und die gesamte Region ist in Sorge vor einer weiteren Eskalation und dringt daher auch in ihren Gesprächen auf Mäßigung und Zurückhaltung.
Frau Hoffmann, Sie sagten eben, Staatsräson bedeute natürlich dann auch die Sicherheit des Staates Israel zu unterstützen von deutscher Seite aus. Gilt diese Staatsräson, diese Unterstützung des Staates, der Sicherheit des Staates Israel auch dann, wenn die Gefahr für die Sicherheit des Staates Israel auch durch Maßnahmen entsteht, die von Seiten der aktuellen israelischen Regierung ergriffen worden? Kann man dann noch sagen, Staatsräson ist, ohne darauf zu gucken, wie die Gefährdung der Sicherheit des Staates Israel zustande kam?
Erst nicht verstehe Ihre Frage, aber ich würde jetzt eben nicht spekulieren wollen. Klar ist, die Sicherheit des Staates Israels ist deutsche Staatsräson. Über Szenarien würde ich jetzt hier nicht spekulieren wollen.
Aber geht, wenn Sie sagen, Sie verstehen die Frage und das, was sozusagen dahinter steckt, wenn es also so ist, dass die Sicherheit Israels in Gefahr gerät, auch durch Aktivitäten der derzeitigen israelischen Regierung. Geht das ein in die Formulierung, in welcher Weise Deutschland diese Staatsräson realisiert?
Israel ist ja unter Angriff der Hamas seit dem 7. Oktober und auch fortdauernd und hat damit auch von uns unterstützt ein Recht auf Selbstverteidigung. Und wir arbeiten daran und wirken darauf hin, dass nicht in der Region noch weiter dieser Konflikt eskaliert und Israels Sicherheit noch weiter unter Gefahr gerät. Das ist das, was wir da im Moment tun.
Herr Wurzel?
Ja, tatsächlich eine Frage zum Stichwort Staatsräson nochmal. Wir haben ja offenkundig zum Teil Probleme zu identifizieren, was das bedeutet. Es mag wie eine naive Frage klingen, aber ich halte es für wichtig. wenn Sie sich austauschen, Frau Hoffmann und Herr Fischer, mit anderen Regierungen, wie wird dieser Begriff denn ins Englische übersetzt?
Raison d'état.
Raison d'état, und im, das heißt, der französische Begriff ist dann im Austausch
der englische.
Mit, der ist dann auch der englische. Und Frau Hoffmann im Bundeskanzleramt?
Im Bundes-, wieder, können Sie die Frage nochmal formulieren?
Ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel, wenn der Bundeskanzler, genau, wenn der Bundeskanzler zum Beispiel mit dem US-Präsidenten telefoniert und das Stichwort kommt auf, ist das Reason of State oder Raison d'état oder was ist das im Englischen?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich, in, also das ist aber jetzt wirklich meine Annahme, wäre ich gar nicht so sicher, dass dieser Begriff so häufig fällt, weil in Gesprächen, im Austausch geht es in der Regel um konkrete Dinge und um konkrete Maßnahmen, um konkrete Fragen, die anstehen und nicht um theoretische Diskussionen. Insofern würde ich nicht davon ausgehen, dass dieses Wort ständig benutzt wird, sondern dass man sich konkret darüber unterhält, wie können wir eine Lösung oder eine Deeskalation, von Lösung sind wir ja sehr weit entfernt, in der Region unterstützen. Also eher mehr, als dass man sich eben sozusagen philosophisch und theoretisch einlässt.
Können Sie trotzdem nochmal nachfragen und eventuell nachreichen?
Ja.
Danke.
Ja.
Herr Kollege?
Noch zwei Fragen an Herrn Fischer. Sie haben darauf nochmal hingewiesen, dass die Außenministerin gestern ja alle Seiten nochmal aufgefordert hat, zu deeskalieren. Können Sie etwas konkreter sagen, inwieweit, Sie haben gesagt, Sie nutzen Ihre Kanäle, was die Ministerin im Moment für Schritte unternimmt, um zu helfen, dass eine Deeskalation möglich ist? Und eine Frage in diesem Zusammenhang zu UNRWA. 9 Mitarbeiter sind entlassen worden. Reicht das aus der Sicht des Auswärtigen Amtes aus? Und was bedeutet das für die Zahlungen des Auswärtigen Amtes?
Das sind jetzt sehr viele Fragen auf einmal. Ich fange nochmal an mit der Ausgangsfrage von Herrn Wurzel. Und ich hatte ja vorhin gesagt, es ist Raison d'état. Und die Kolleginnen und Kollegen haben jetzt auch einen Belegtext geschickt. Es gibt nämlich ja die Herzlia-Rede der Bundesaußenministerin, die sie Ende Juni in Israel gehalten hat, und da heißt es, the security of the state of Israel is paramount for my country. It is part of our raison d'état, as Chancellor Angela Merkel put it when she addressed the Knesset in 2008. You have heard that many times from German politicians. Also ich glaube, damit haben wir jetzt jenseits jedem möglichen Zweifel klar gemacht, dass raison d'état die englische Übersetzung von Staatsraison ist. So, und jetzt zu Ihren Fragen. Die Außenministerin ist selbstverständlich in engem Kontakt mit ihren Partnern in der Region und wie ich es vorhin auch geschildert hat, mit den G7 und mit der EU. Das kann telefonisch sein, das kann per SMS-Austausch sein, und arbeitet daran, gemeinsam mit den anderen diesen Konflikt zu deeskalieren, und stimmt sich dazu auch eng ab, genau wie das Auswärtige Amt selbst, wo wir auf den verschiedensten Ebenen vom Staatssekretär über den zuständigen Abteilungsleiter für den Nahen und Mittleren Osten bis hin zu den Referentinnen und Referenten, die sich um den Konflikt kümmern, alle gemeinsam daran arbeiten, dass es zu einer Deeskalation kommt. Und was Ihre Frage zu UNRWA angeht, so ist es so, dass in der Tat das United Nations Office of Internal Oversight Services die schwerwiegenden Vorwürfe der Beteiligung von insgesamt 19 UNRWA-Mitarbeitern an den Terrorangriffen des 7. Oktober 2023 untersucht hat. Im Ergebnis ist es so, dass wohl bei einer Person überhaupt keine Beweise vorlagen für eine Beteiligung, bei 9 Personen keine ausreichenden Beweise, und bei den 9 verbliebenen Personen deuten die vorliegenden Beweise auf eine mögliche Beteiligung oder mögliche Verbindung zur Hamas und an eine mögliche Beteiligung zu den Terroranschlägen hin. Diese Personen wurden oder werden von UNRWA entlassen. Das hat die Hand UNRWA gestern auch noch mitgeteilt. Die Vereinten Nationen haben zuvor öffentlich erklärt, dass Israel ihnen Einsicht in das Beweismaterial gestattet hatte, das Beweismaterial jedoch nicht übergeben hat und daher laut den UN auch nicht unabhängig überprüft werden konnte, was dort zu großem Bedauern geführt hat. Lassen Sie mich klar sagen, dass sich die Vorwürfe bei diesen neuen UNRWA-Mitarbeitern erhärtet haben, ist bestürzend und erschreckend, denn Gewalttaten, gerade wie dieser Terrorakt, dieser brutale Terrorakt gegen Israel, sind niemals akzeptabel. Und deshalb ist es auch richtig und die einzig mögliche Konsequenz, dass sich UNRWA von diesen neuen Personen getrennt hat. Gleichzeitig wirken wir darauf hin, dass UNRWA den begonnenen Reformprozess fortsetzt. Sie wissen, es gab einen Aktionsplan zur Umsetzung des Colonna-Berichts der ehemaligen französischen Außenministerin, die sozusagen die Arbeit der UNRWA untersucht hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die Neutralitätsmaßnahmen innerhalb der Organisation weiter gestärkt werden können und dazu 50 Vorschläge gemacht hat, die die UNRWA jetzt auch umsetzt. Und wir sagen, auch im Lichte der neuen Ergebnisse, weitere Reformen müssen folgen. Hierzu zählt natürlich auch, dass UNRWA aufklären muss, wie es möglich war, dass die neuen beschuldigten Personen trotz existierenden sozusagen Überprüfungen, wie man es so nennt, Vettings und Neutralitätsmaßnahmen unentdeckt bei UNRWA arbeiten konnten. Und die entsprechenden Maßnahmen werden wir weiterhin konsequent und regelmäßig von UNRWA einfordern. Sie fragten nach der Förderung. Sie wissen, dass wir im April 2024 nach der Veröffentlichung des Colonna-Berichts und der Erklärung der Vereinten Nationen und auch der UNRWA die Empfehlungen aus dem Colonna-Bericht so schnell wie möglich umzusetzen angekündigt haben, genau wie viele andere Geber, die Zusammenarbeit mit UNRWA fortzusetzen. Aber auch das sei gesagt, seitdem haben wir noch keine weiteren Zahlungen als Auswärtiges Amt an UNRWA vorgenommen.
Dann habe ich Herr Tofik Nier, Herrn Jessen und noch Frau Jeckels. Und dann möchte ich gerne das Thema verlassen, weil es gibt auch noch Fragestellungen zu anderen Themen. Herr Tofik Nier.
Herr Fischer, der israelische Finanzminister Smotrich hat gesagt, es sei legitim, Hunger als eine Waffe gegen Zivilisten in Gaza zu benutzen. Er hat gesagt, es ist gerechtfertigt und moralisch vertretbar, 2 Millionen Zivilisten in Gaza aushungern zu lassen. Aber die Welt lässt das nicht. Das ist wieder eine Stellungnahme dazu.
Naja, also geben Sie mir eine halbe Sekunde. Also, um es so zu formulieren, das sind völlig inakzeptable und empörende Äußerungen des israelischen Finanzministers. Wir weisen sie auf das Allerschärfste zurück. Sie wissen, wir setzen uns seit Monaten als Deutschland, als Europäische Union, als internationale Gemeinschaft dafür ein, das Leid der Menschen in Gaza zu lindern. Und wir erwarten von der israelischen Regierung, dass sie dies ebenfalls tut. Es ist ein Gebot der Menschlichkeit und ein Grundprinzip des humanitären Völkerrechts, dass auch im Krieg Zivilistinnen und Zivilisten geschützt werden müssen und zum Beispiel Zugang zu Wasser und Nahrungsmitteln bekommen müssen. Und umso empörender sind die Aussagen des israelischen Finanzministers.
Frau Jeckelt.
Als Lernfrage ordnet die Bundesregierung diese Aussage des Finanzministers in diesem völkerrechtlichen Rahmen, spricht man ja hier von eventuellem genocidal intent, genozidaler Intention. Bewerten die diese Aussage als solche? Und wenn nein, was müsste passieren, um eine Aussage so zu bewerten seitens Israels, seitens der israelischen Regierung und um dann eben Schritte einzuleiten?
Ich habe dazu gesagt, was ich sozusagen aus Sicht der Bundesregierung zunächst mal dazu zu sagen hatte, aber ich bin sicher, dass die Äußerungen auch in Den Haag sehr aufmerksam verfolgt werden, wo ja gerade über diese Art von Fragen beraten wird.
Herr Jessen?
Sie sagten eben, seitens des Auswärtigen Amtes seien die Zahlungen an UNRWA noch nicht wieder aufgenommen worden. Erstens, warum nicht? Und zweitens, wann wird das erfolgen?
Wir haben UNRWA für die Region wir haben insgesamt über 300 Millionen Euro seit dem 7. Oktober für humanitäre Hilfe in Gaza bereitgestellt. Ein Teil davon ist über sozusagen die verschiedensten Organisationen geflossen, auch andere. Wir sind derzeit mit UNRWA im Gespräch. Wir hatten ja gesagt, grundsätzlich nehmen wir die Hilfe wieder auf, auch über UNRWA Gaza. Wir hatten die Förderung von UNRWA in der Region ja schon wieder aufgenommen, zum Beispiel für UNRWA-Projekte in Jordanien. Jetzt geht es um Gaza. Und da sind wir im Gespräch mit UNRWA selber über die Bedingungen, unter denen wir UNRWA zukünftig in Gaza weiter fördern können.
Die jetzt entlassenen 9 Mitarbeiter sind 9 von 29.000. Das ist ein Anteil von 0,3 Promille, wenn ich es richtig rechne. Rechtfertigt das tatsächlich so weitgehende auch Finanzierungsstoppmaßnahmen, wie es in der Vergangenheit geschehen ist?
Also ich glaube, der Vorwurf, dass sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einer Organisation an einem so brutalen Terrorangriff wie der gegen Israel stattgefunden hat, beteiligt haben, musste dringend aufgeklärt werden. Und dazu gehörte eben auch, dass wir daraus unsere eigenen Konsequenzen ziehen und die Unterstützung für UNRWA temporär ausgesetzt haben. Aber das hieß ja nicht, dass wir unsere Unterstützung für die Menschen in Gaza ausgesetzt haben. Wir haben diese weiterhin mit hohen Summen. Deutschland ist, glaube ich, der größte Geber, möglicherweise der zweitgrößte Geber humanitärer Hilfe für die Menschen in Gaza, weiter fortgesetzt. Wir haben uns immer dafür eingesetzt, dass die Menschen in Gaza versorgt werden mit Nahrungsmitteln, mit Wasser, mit Elektrizität, mit Gütern des täglichen Lebens, die man braucht zum Überleben, und haben das in der Tat während der Aussetzung über andere Organisationen abgewickelt. Und wie gesagt, jetzt fördern wir UNRWA in der Region ja wieder, da hat es auch schon Auszahlungen gegeben. Und zu UNRWA Gaza sind wir in intensiven Gesprächen mit der Organisation über die Bedingungen, unter denen wir dann wieder Gelder auszahlen.
Neues Thema, Herr Eckstein.
Eine Frage ans Innenministerium. Es geht um das Verbot des Vereins hinter dem Kompakt-Magazin und der Veröffentlichung Nancy. Was sagt denn das Innenministerium dazu, dass diese neue Veröffentlichung und auch die Personen, die Sie bewerben, den Eindruck vermitteln, dass hier dieses Vereinsverbot umgangen wird?
Ja, lassen Sie mich das noch einmal einordnen. Das Bundesinnenministerium hat am 16. Juli die rechtsextremistische Compact Magazin GmbH sowie die Conspect Film GmbH verboten. Die Organisationen richteten sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung im Sinne von Artikel 9 des Grundgesetzes und Paragraph 3 des Vereinsgesetzes. In ihren reichweitenstarken Publikationen und Produkten verbreitet die Compact Magazin GmbH antisemitische, rassistische, minderheitenfeindliche und verschwörungstheoretische Inhalte. Das Verbot untersagt jede Fortführung der bisherigen Tätigkeiten. Verstöße dagegen sind Straftaten. Die Frage, ob und inwieweit Verstöße im Sinne des Paragraphen 20 Vereinsgesetz vorliegen, fällt in die Zuständigkeit der Strafverfolgungsbehörden. Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet mögliche Folgeaktivitäten des verbotenen Vereins im Rahmen seiner gesetzlichen Zuständigkeiten. Zu möglichen weiteren Maßnahmen nach dem Vereinsgesetz äußern wir uns grundsätzlich nicht, um etwaige Maßnahmen nicht zu gefährden.
Eine Nachfrage, dieses neue Magazin trägt jetzt den Titel Nancy und hat auch ein Bild der Innenministerin auf dem Titel. Wie bewertet das denn die Innenministerin oder wie bewertet das auch das Ministerium?
Ja, wie gesagt, die Bewertung im Sinne eines Verstoßes unterliegt zunächst den Strafverfolgungsbehörden. Und alles Weitere kann ich nicht kommentieren.
Das heißt, auch jenseits der juristischen Fragen wollen Sie das politisch nicht kommentieren?
So ist es.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Dann Herr Lange.
Ja, ich hätte eine Frage ans Auswärtige Amt. Herr Fischer, es gibt neue Berichterstattung in Sachen Visavergabe. ich beziehe mich auf den Bericht von Business Insider, unterstelle mal, den haben Sie gelesen, da ist von Vetternwirtschaft die Rede und davon, dass das Auswärtige Amt von diesen Vorgängen schon lange gewusst habe. Was sagt das Auswärtige Amt zu diesem Bericht? Danke.
Ich habe den Bericht gelesen und weise die darin enthaltenen Vorwürfe entschieden zurück.
Zusatz, bitte.
Ja, es gibt ja, wenn ich das richtig weiß, staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Darüber hinaus gibt es interne Untersuchungen. Gehen wir davon aus, dass es die gibt. Wie weit sind die gediehen? Können Sie uns da einen Zwischenstand geben? Danke.
Herr Lange, ich glaube, die Berichterstattung im Business Insider ist zu trennen von den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Zu denen habe ich mich hier schon länglich verhalten und habe auch länglich dazu ausgeführt. Und das ist sozusagen, gibt den Stand ganz gut wieder. Und da können Sie gerne ins Protokoll nachschauen.
Ja, nur als Zusatz, länglich ist ja tatsächlich schon länger her. Ich habe ins Protokoll geguckt. Also es gibt seitdem keinen neuen Stand.
Das ist der Stand, der mir vorliegt, genau. Und was die Behauptung hier der Interessensverquickung angeht, kann ich tatsächlich nur sagen, das ist intern geprüft worden. Da war nichts dran und ein paar von den Behauptungen in dem Bericht sind halt einfach auch völlig falsch. Der betroffene Kollege war nie Referatsleiter und ist auch weiterhin nicht als Referatsleiter eingesetzt. Er war zwar in der Rechtsabteilung und dort auch in dem Rechts- und Konsularbereich tätig, aber die Behauptung, sozusagen, das habe etwas, da habe es eine Interessensverquickung mit den Interessen seiner Frau gegeben, ist letztlich auch nicht haltbar, weil er sich um Grundsatzfragen gekümmert hat und nicht um Visa-Verfahren. Er ist jetzt in einem vollständig anderen Bereich, in einer anderen Abteilung tätig, der nichts mit Afghanistan zu tun hat, insofern ist da eine sozusagen unterstellte Interessensverquickung nicht gegeben. Und ich meine, ich glaube, da es sich bei dem Kollegen nicht um eine Person des öffentlichen Lebens handelt, würde ich es, glaube ich, jetzt erstmal dabei belassen.
Du, sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier?
Ja.
Warum arbeitest du hier eigentlich?
Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
Per Banküberweisung oder PayPal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören.
Wie das geht,
seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
Dann Herr Ayash, Sie hatten noch eine Frage zu Bangladesch?
Der Bandale Mohammed Yunis ist er wird seinem Heimat Übergangsregierung zuleiten. Wird die Bundesregierung an sich ihn unterstützen?
Also, lassen Sie mich zunächst erst noch mal. Genau, Herr Yunus ist der Bundesregierung gut bekannt und er ist ja auch ein Friedensnobelpreisträger. Aber lassen Sie sich vielleicht erst mal sagen, dass wir den Angehörigen der bei den Protesten ums Leben gekommenen Menschen unser Beileid aussprechen und dass uns die hohe Zahl der Todesopfer bestürzt hat. Diesen Gewaltakten, die müssen jetzt unabhängig untersucht werden und die Täter vor Gericht gebracht werden. Und auch willkürlich festgenommene Personen müssen schnellstmöglich freigelassen werden. Und es ist nun von entscheidender Bedeutung, dass in einem transparenten Prozess eine breitestmöglich aufgestellte Übergangsregierung benannt wird, die die politischen und zivilgesellschaftlichen Kräfte in dem Land repräsentieren. Die Gewalt muss beendet und insbesondere auch Minderheiten müssen geschützt werden. Da haben wir in den letzten Tagen auch Meldungen erhalten, dass sich Gewalt gezielt gegen Minderheiten richtet und das muss aufhören. Klar ist, friedliches Ausübung des Demonstrationsrechts und freie Meinungsäußerung sind elementare Grundrechte und Kernelemente einer Demokratie. Und wichtig bleibt, das habe ich ja am Montag schon gesagt, aus unserer Sicht eine rasche Rückkehr von Bangladesch auf den Weg der Demokratie durch Wahlen, aus denen eine demokratisch legitimierte Regierung hervorgeht. Und in der Tat begrüßen wir die Ankündigung einer Übergangsregierung und können vielleicht zu Herrn Yunus sagen, also die Frage der genauen Zusammensetzung der Übergangsregierung scheint mir zumindest vor der Bundespressekonferenz, vor der Regierungspressekonferenz noch nicht geklärt gewesen zu sein. Aber was Friedensnobelpreisträger Yunus für Millionen von Menschen geleistet hat, insbesondere auch für die Unabhängigkeit und Selbstbestimmung von Frauen, sucht schon seinesgleichen. Und wir verstehen es so, dass gerade ja auch die StudentInnenorganisationen, die in Bangladesch die Proteste getragen haben, sich sehr dafür einsetzen, dass Professor Yunus eine wichtige Rolle spielt in der Übergangsregierung, die das Land dann rasch zu freien Wahlen führen soll und will.
Dann hatte ich eigentlich am Montag versprochen, dass wir die Stunde einhalten. Frau Jeckels, eine Frage, die unbedingt heute geklärt werden muss?
Ich Sie schon am Montag fragen.
Dann gab's keine bitte.
Vergangene Woche gab es einen Brandanschlag auf ein pro-palästinensisches Protestcamp in München. Frage an das BMI, wie bewertet das Innenministerium, die Innenministerin, diesen Anschlag? Und die zweite Frage, warum gab es da eigentlich keinerlei Statement zur Verurteilung dessen, weil es ganz unabhängig, wie die Ministerin zu dem Inhalt oder zu den Forderungen dieses Protestcamps steht, ist es ja eben dennoch ein Protest, der hier angegriffen wurde.
Ja, also grundsätzlich ist jeder Brandanschlag, jede Straftat zu verurteilen. Zu dem konkreten Fall kann ich mich jetzt ad hoc nicht äußern.
Dann vor dem Hintergrund, welche Schutzmaßnahmen setzen Sie denn mit Blick auf die zunehmende anti-arabische, anti-palästinensische Gewalt um und welche sind da in Planung?
Generell beobachten die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern die Lage im Land genau. Die Entwicklung im Nahen Osten können selbstverständlich Protestgeschehen in Deutschland und verschiedene Gefährdungen nach sich ziehen. Dies haben die Sicherheitsbehörden im Blick. Für die Sicherheit sind in erster Linie die Sicherheitsbehörden der Länder zuständig, aber diese stehen selbstverständlich mit den Bundesbehörden in einem engen Austausch.
Dann sehe ich keine Fragen mehr für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch eine schöne Restwoche.